Gut, einen schönen guten Abend, liebe Kolleginnen und Kollegen. Üblicherweise obliegt es mir bei solchen Veranstaltungen, an Veranstaltungen in dieser Reihe, die Moderation des Vortragenden zu übernehmen. Und das werde ich auch heute machen. Ich stelle mich daher vor und sage dazu, ich bin Lehranalytiker im Wiener Arbeitskreis für Psychoanalyse und in freier Praxis tätig, lebe und arbeite in Wien. Ich glaube, das ist einmal ausreichend. Es kommt ja doch auf den Vortrag an, auf den Text und nicht auf die Person, denke ich mir. Gut, ich möchte über neurotische und andere prekäre Liebesverhältnisse zu Ihnen sprechen. Und gleich damit beginnen, dass es auf der Hand liegt, dass das außergewöhnlich ausgedehnte Begriffsfeld der Liebe von einem besonders ausgeprägten Signifikatsüberschuss gekennzeichnet ist. Wenngleich der Satz "Ich liebe dich" zu den am sparsamsten verwendeten Aussagen zählt. Darüber hinausgehend hat es überhaupt den Anschein, dass es in unserer Gegenwart vieles gibt, das nun wichtiger wäre als das, was man unter zwischenmenschlicher Liebe versteht, welche oft wie verdrängt erscheint. Sofern wir eine Liebe ins Auge fassen, die sich auf eine Sammelleidenschaft, auf eine köstliche Speise, auf ein bewegendes Musikstück, auf eine reizvolle Landschaft oder auf einen fesselnden Roman bezieht, geht es um Liebesregungen, die partial triebgebunden auf gegenständliches Zielen und entweder dem Zwang zur Wiederholung oder dem Begehren nach Neuem unterworfen sind. Hierher gehört auch die Liebe, die Freud als die allgemeinste Erniedrigung des Liebeslebens im Blickfeld hat. Eine Liebe, die sich auf das Sexualleben bezieht und jenseits jeder Idealisierung und Sublimierung auf den Körper und auf die Suche nach seiner Lust gerichtet ist. Tatsächlich machen sich so manche, die das Terrain zwischenmenschlicher Beziehungen unter den gegenwärtigen gesellschaftlichen und kulturellen Bedingungen sondieren, auf die Suche nach einer anscheinend oder auch scheinbar verlorenen gegangenen Liebe und sind dabei bemüht, ihren Spuren nachzugehen, sie in Verstecken aufzuspüren, ihre Umwandlungen zu verfolgen und ihre möglichen Substitute zu bestimmen. Die Frage nach den Ursachen der konstatierten Veränderungen aufwerfend, werden seitens der Soziologie zeitgeistige und insbesondere posthumanistische Strömungen mit Mentalitäts- und subjektivitätsrelevanten Alterationen unter neuen Sozialisationstypen namhaft gemacht, wobei der narzisstische Sozialisationstypus einerseits und der ihm nachfolgende postmodern dissoziative Sozialisationstypus öfters in den Vordergrund gestellt werden. Ich gehe darauf jetzt nicht näher ein, möchte aber dazu noch festhalten, während forcierter Rückzug und übersteigerte Selbstbesinnung mit einer Austrocknung der zwischenmenschlichen Beziehungen und Bindungen einhergehen, sodass libidinöse Strebungen auf ein Milieu reduziert erscheinen, das Paul Verhache zutreffend mit Liebe in Zeiten der Einsamkeit umschrieben hat, Entschuldigung, so zieht die Auflösung der Grenzen von Extimität und Intimität im postmodernen dissoziativen Sozialisationstyp einen lustvollen Kommunikationszwang nach sich, welcher allerdings unter den Bedingungen der ihn produzierenden neuen Medien zu Begegnungen auf partieller Grundlage Anlass gibt und die Vermeidung ganzheitlicher zwischenmenschlicher Beziehungen fördert. Trotz gesellschaftlich geforderter, uneingeschränkter Telepräsenz, bei welcher jeder für jeden und zu jeder Zeit erreichbar sein muss, geht für viele der virtuelle Raum, in dem sich die Anwesenheitspflicht vollzieht, mit einem liebesentleerten Alltagsleben einher. Es liegt nahe, hier einen Ansatzpunkt für die psychopathologischen Ausformungen des offensichtlichen Subjektivitätswandels festzumachen, für die Persönlichkeitsbildungen also, die als neue Leiden der Seele im Sinne von Julia Kristeva die gewohnten neurotischen Entwicklungen in den Hintergrund zu drängen scheinen und die in therapeutischer Hinsicht neue Konzepte, veränderte Strategien und atypische Behandlungsdispositive erfordern. Wo immer wir einander begegnen, da ist fast immer so ein kleines Gerät zwischen uns. Und man darf sich über die Zukunft der Begehrenserzeugung Sorgen machen, wenn wir mit einer empirischen Studie konfrontiert sind, wonach schon von den ersten Tagen an Mütter beim Stillvorgang ihre Blicke eher ihren Handys widmen als den suchenden Augen ihrer Säuglinge. Liegt in einer solchen Art der Bedürfnisbefriedigung, der es an sichtbaren und hörbaren Zeichen des Begehrens mangelt, nicht auch die Verweigerung einer ersten wirklich lebens- und wärmespendenden Behausung im irdischen Dasein des neugeborenen Kindes, eine erste Heimstatt, in der wir uns als Glanz im Auge der Mutter willkommen geheißen fühlen. Nach diesen Andeutungen, die eher darauf abzielen, was Liebe nicht sei oder nicht mehr sei, stellt sich eine verbindliche Antwort auf die Frage danach, was denn nun Liebe sei. Sie stellt sich als ungleich schwieriger und letztlich als uneinlösbar heraus. Die Liebe ist ein Kieselstein, der in der Sonne glitzert. Möglicherweise ist diese durchaus anmutige und poetisch charmante Bestimmung der Liebe mit ihrer Besinnung auf einen begründenden Blick, die Lacan in einem seiner Seminare dem anonymen Dichter in den Mund legt, erhellender als eine lexikalische Eintragung, die man vor einigen Jahren in einer der digitalen Enzyklopädien über gegenwärtiges Wissen finden konnte. Zitat: Liebe wird häufig als eine auf Freiheit gegründete Beziehung zwischen zwei Personen gesehen, die ihren Wert nicht im Besitz des adressierten Objekts findet, sondern sich im dialogischen Raum zwischen den Liebenden entfaltet. Die Liebenden erkennen einander in ihrer Existenz wechselseitig an und fördern sich zueinander strebend gegenseitig. Reicht eine so lapidare und holprige Definition über das hinaus, was in Grimms Wörterbuch zu finden ist, wonach die Liebe die innige Zuneigung eines Wesens zu einem anderen ist? Wie misst sich die Entfernung der häufig unkommentiert kolportierten Lacanschen Begriffsbestimmung »In der Liebe gibt man etwas, was man nicht hat, einem anderen, der davon nichts wissen will«? Wie misst man die Entfernung dieses Satzes von den Aufdringlichkeiten der Vereinnahmung, der Eifersucht, der Erotomanie und des Stalking? Das ist nicht Liebe, das ist Wut, sagt uns ein französisches Sprichwort. Du wirst meiner Liebe nicht entgehen, sagt der Metzger Oskar in Ödon von Horvaths Geschichten aus dem Wienerwald. Eine Bedrohung, deren mörderische Exaltation zu täglichen Schlagzeilen in den Tagesmedien Anlass gibt, wie etwa unerwiderte Liebe als Motiv für bestialische Mordtat an der Geliebten oder aber als Ausdruck pervertierter Barmherzigkeit. Aus Liebe nahm eine 45-jährige Mutter ihre drei Kinder mit in den Tod. Ist wahre Liebe überhaupt noch Liebe, wenn sie an Bedingungen und Prüfungen geknüpft in ihrem Eifer keine Grenzen mehr zu finden scheint und in ein moralisches Dilemma führt, bei welchem sie im Namen der Tugend auch vor den grausamsten Opfern nicht zurückschreckt? Gibt es dafür ein anschaulicheres Bild als jenes, das uns in einem von Charles Gounod vertonten Chanson entgegentritt, das auf einer bretonischen Legende beruht und vor allem durch seine Interpretation durch Yvette Guilbert bekannt wurde? Es ist die Geschichte eines jungen Mannes, eines armen Kerls, wie es heißt, der seine Frau liebte, ohne von ihr geliebt zu werden. Eines Tages forderte sie seine Hingabefähigkeit heraus und verlangte von ihm, seine Mutter zu töten und deren Herz ihr zu bringen, um es an ihren Hund verfüttern zu können. Der Bursche tat tatsächlich, was ihm befohlen wurde, und rannte auf seinem Rückweg so schnell nach Hause, dass er über einen Stein stolperte. Im Hinfallen entglitt ihm das Herz aus seinen Händen. Und er hörte es rufen und fragen: Hast du dir wohl nicht wehgetan, mein Sohn? Er scheint unter diesen verschiedenen Perspektiven die Liebe nicht als janusköpfiges Gebilde, welches Hass und Zerstörung immer schon in sich trägt, sodass nicht der Hass, sondern die Indifferenz ihr Hauptantagonist ist. Hat man nicht recht zu sagen, dass die negative Übertragung eher im Misstrauen als im Hass zu finden ist? Dies würde bedeuten, dass die Hassliebe nicht wirklich Gegensätzliches beinhaltet und dass sie auch nicht sarkastisch in Gestalt eines Witzes auf ein Verhältnis hinweisen möchte, bei dem die Hassliebe darin besteht, dass sie ihn hasst und er sie liebt. Oder umgekehrt. In seinem französischen Neologismus Enamouration hat Lacan die enge Verschränkung zum Ausdruck gebracht und einen Begriff geprägt, bei dem sich Laien, der Hass, und s'enamourer, sich verlieben, die Hand reichen. Ist die Liebe somit einem jener Urwörter zuzuordnen, welche bekanntlich sowohl Sinn als auch Gegensinn ihrer Referenten in sich tragen? Each man kills the thing he loves. Wie anders könnte dieses Gedicht von Oscar Wilde verstanden werden, welches Rainer Werner Fassbinder, Jean Moreau und die Technogruppe Laibach gleichermaßen fasziniert und zur musikalischen Emotionalisierung angeregt hat? Oder ist die Kategorie der Leidenschaft von tragender Bedeutung, welche Lacan unter der Trilogie der Figuren von Liebe, Hass und Ignoranz abhandelt? Und womit er auch auf Freuds These über die drei Gegensätze der Liebe zurückgreift? Zitat Freud: Das Lieben ist nicht nur eines, sondern dreier Gegensätze fähig. Außer dem Gegensatz Lieben, Hassen gibt es den anderen Lieben, geliebt werden, und überdies setzen sich Lieben und Hassen zusammengenommen dem Zustande der Indifferenz oder Gleichgültigkeit entgegen. Zitat Ende. Love Stinks stellt die amerikanische Blues-Rock-Gruppe J. Gale's Band fest und greift damit ein Thema auf, mit dem sich die Neurowissenschaften in ihrer Attraktivitätsforschung ernsthaft beschäftigen, um Liebe auf die unbewusste Anziehungskraft von Pheromonen und auf das vomeronasale Organ als deren Detektor zurückzubinden versuchen. Wäre bei einer solchen Ausgangslage die Liebe als Nasenpsychologie und Riechanalyse abzuhandeln? Wie man sieht, dem Wesen der Liebe nachzugehen und sie in ihren Dimensionen sowohl der Verherrlichung als auch der Diffamierung, sowohl als Born des höchsten Glücks als auch der Quelle von Angst, Grausamkeit und Widerwillen erschöpfend zu erfassen, könnte darauf hinauslaufen, die Weltliteratur auszuschreiben, die Schätze der Poesiealben und Tagebücher zu plündern, das Denken der Philosophen zu bündeln und die Konzentrate der Enzyklopädisten zu versammeln, ohne dabei die Beiträge der Psychoanalyse zu vergessen, deren Herzstück sie letztlich darstellt. Allerdings sind ihre Vertreter einschließlich ihres Begründers nie vor unzulässigen Reduktionen und vor Themenverfehlungen gefeit gewesen. Selbst in einer Zeit, die den Mythen in besonderer Weise zugeneigt war, gelang es einem Verbund der besten Köpfe nicht, einen brauchbaren Konsens herzustellen. Und ich zitiere diesbezüglich Bruce Fink aus seinem Buch Lacan on Love aus 2016, Zitat: Für den einen bedeutet Diskussion über Liebe eine Diskussion über Theologie aufgrund der Voraussetzung, dass uns die Liebe von den Göttern zugestellt wird. Für den anderen ist sie eine Investition in eine Person, deren Wert überzeugend zu ermitteln sei, bevor man sich in sie verliebe. Für einen dritten ist Liebe etwas, das Differenzen zwischen Partnern im Sinne einer musikalischen Harmonie aufhebt. Für einen vierten ist sie der Versuch, unsere andere Hälfte zu suchen und erneut mit ihr zu verschmelzen. Für einen fünften ist die Liebe etwas Friedvolles und Wahrhaftiges, etwas Moderates, Temperiertes und Klargeistiges. Für einen sechsten ist die Liebe ein Bote zwischen Lebenden und Unsterblichen und gleichbedeutend mit der Verehrung der Schönheit allesamt Standpunkte, wie sie sich, Sie haben es vielleicht schon erraten, in Platons Gastmahl wiederfinden. Wenn wir auch berechtigt annehmen dürfen, dass die Liebe als anthropologische Konstante und als strukturelle Gegebenheit universellen Charakter besitzt, so könnte man doch in Anbetracht der unendlich scheinenden Mannigfaltigkeit ihrer Erscheinungsformen, im Hinblick auf die Unterschiedlichkeiten in ihren Erfahrungs- und Erlebnisweisen, in Bezug auf die in ihr versammelten Unvereinbarkeiten und Widersprüche und angesichts der Variabilität ihrer Auffassungen den Eindruck gewinnen, dass sie letzten Endes ein Produkt von Geschichte und Kultur ist. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass biologische Faktoren wie die körperliche Liebe als sexuelles Begehren und als sinnliche Begierde mit ihrer engen Bindung an die Sexualtriebe maßgeblich hineinwirken. Es ist nicht zu bestreiten, dass der sogenannten natürlichen Liebe als Anaklisis im Sinne des Thomas von Aquin, die als Abhängigkeit zu verstehen ist, genetische Anlagen zugrunde liegen. Und es ist auch die Frage berechtigt, ob Frauen grundsätzlich anders lieben als Männer, aber die Frage, ob Mexikaner anders als Chinesen, Deutsche anders als Schweizer oder Österreicher anders als Sizilianer lieben, weist eher auf einen kulturellen Überbau hin und wäre jenen Liebesformen zur Seite zu stellen, wie sie sich uns etwa als christliche bzw. göttliche Liebe oder Agape, als höfische Liebe, als romantische Liebe, als Liebe à la Stendhal oder à la Kierkegaard präsentieren. Damit ist aber noch die Operettenfrage offen. Wer hat die Liebe uns ins Herz gelegt? Von den Entstehungstheorien hinsichtlich des Sonderfalls Mensch kommt eine erste kreationistische Auffassung für ein aufgeklärtes Denken wohl kaum in Frage. Aber auch die darwinistische Lehre kann nicht mit unserer vollen Zustimmung rechnen, sofern ihr evolutionistischer Ansatz einem wesentlichen Sachverhalt nicht wirklich gerecht werden kann, nämlich dem, dass es beim Menschen zur Entfaltung einer einzigartigen Variabilität und Vielgestaltigkeit sozialer Beziehungen zu mentaler bzw. sprachlicher Kommunikation gekommen ist, welche auf seinen besonderen Fähigkeiten zu mentaler bzw. sprachlicher Kommunikation beruhen. Diese privilegierte Position, die also mit einem Bedeutungsvorrang der Kultur gegenüber der Natur einhergeht, verdankt sich wiederum einem Mangel an genetischer Ausstattung und einer weitgehenden Armut an Instinkten, an deren Stelle die spezifischen und relativ plastischen menschlichen Triebe getreten sind. Unter dieser Voraussetzung, die gerade nicht auf einen evolutionären Fortschritt im Sinne Darwins verweist, sondern vielmehr auf eine durch anatomische und embryologische Studien belegte Evolutionshemmung und auf eine Retardation der Entwicklung hindeutet, ist also der Mensch in seiner phänotypischen Ausprägung weitgehend historisch determiniert. Seine verfrühte Geburt im Zusammenhang mit der Ausbildung spezifischer Sprechwerkzeuge als Voraussetzung für die Handhabung einer artikulierten Sprache kann für diese Besonderheit verantwortlich gemacht werden. Durch das weite Hinausragen menschlicher Aspirationen über relativ undifferenzierte Bedürfnis- und Instinktbefriedigungen verlagern sich evolutionäre Entwicklungen und radikalere Brüche von einer biologischen auf eine soziale und politische Ebene. Unter dem Eindruck dieser Bedingungen, auf denen letztlich das psychoanalytische Lehrgebäude beruht, hat auch Freud die menschliche Liebe aus einer spezifischen Not heraus entstehen lassen, die er im biologischen Moment der verkürzten intrauterinen Existenz sah und darin das lebensnotwendige Bedürfnis, geliebt zu werden, verankert. Im Vorfeld der Liebe stehend erweist sich dieses Bedürfnis somit als Wunschformation, deren erstes Objekt der Wunsch eines anderen ist. Ein Wunsch also, der im Wunsch besteht, gewünscht zu werden, was auch den Keim dessen in sich trägt, wonach das Begehren des Menschen das Begehren des anderen ist. So wie das Begehren wird sich allerdings auch die auf ihm ruhend, beruhende Liebe erst mit der Wirkung des Symbolischen voll entfalten, wenngleich ihre Fundamente, das Imaginäre und das Reale, gleichermaßen mit einschließen. In der Differenz, in der sich die Permanenz des Übergangs von Natur zu Kultur vollzieht, in der ein Milieuwechsel von der Biosphäre zum Feld der Sprache und des Sprechens stattfindet, hat sich unter den Strukturgesetzen einer symbolischen Ordnung das dem Menschen eigentümliche Begehren als das andere des Triebes herausgebildet. Nicht im Gewicht seiner Prägung, sondern in der Last seiner Geschichte mit ihren Bürden familiärer Aufträge und generationenbedingter Schuldverstrickungen findet der Mensch also die durch offene und geheime Verlautbarung wirkenden Strukturen, die seine Akte, Einstellungen und Werthaltungen in allen Lebensäußerungen entscheidend bestimmen. Und es gilt auch, erst am Nebenmenschen, wie Freud das Gegenüber nennt, richtet sich der Mensch auf. Daraus ergibt sich, dass wir dem Freudschen Trittkonzept und der damit verbundenen Objektbeziehungstheorie stets eine Theorie des Mangels als psychoanalytisches Grundprinzip zur Seite zu stellen haben. Der fundamentale Seinsmangel und die Notwendigkeit der Bejahung eines unumgänglichen Seinsverzichts bedeuten nicht nur eine Entfremdung von der Natur, sondern sie bedeuten auch, dass wir nicht von vornherein über ein individuelles Seinsbewusstsein verfügen, dass wir nicht von einem von Anfang an bestehenden Ich ausgehen können, sondern dass sich ein solches erst in einem dialektischen Prozess entwickelt, bei welchem Innenwelt und Umwelt über die Vermittlung eines von außen kommenden Gesamtbildes, Bildes als Gesamtgestalt und Ideal-Ich voneinander geschieden werden. Das Konzept des Spiegelstadiums als Bildner dieser Ich-Funktion muss hier nicht näher ausgeführt werden. Die der narzisstisch-dyadischen Selbst-Objekt-Beziehung innewohnende Entfremdung erfährt ihre gleichzeitige Verdoppelung, wenn sich unter den Bedingungen der Erkenntnisfähigkeit von Differenz und damit der Geschlechterdifferenz, der Aneignung von Sprache, ein zweites Ich herausbildet, das nunmehr als Subjekt fungiert. Sofern das Subjekt diese zweifache Entfremdung auf sich nimmt und akzeptiert, sofern es die Nicht-Identität von Sinn und Sein erkennt, indem es der Versuchung widersteht, sich mit seinen Repräsentanten zu identifizieren, ist es ihm möglich, ein Begehren aufrechtzuerhalten, das als unaufhörliches Begehren des anderen dem Kurzschließen der reinen und einfachen Bedürfnisbefriedigung Einhalt gebietet. Über den so erlebten Mangel kann es auch den Zugang zur Liebe, zur Sexualität und zum Tod erreichen. Über die Liebe schließlich kann es auch zu einer Verknüpfung von Trieb und Begehren kommen. Dabei ist hier zu berücksichtigen, dass der Trieb immer Partialtrieb und als solcher auch an eine bestimmte erogene Zone gebunden ist. Wenn auch dem Genitaltrieb eine gewisse Vorrangigkeit einzuräumen ist, so trägt er dennoch nicht auf natürliche Art die sogenannte ganze Sexualstrebung. Und noch weniger lässt sich von da aus allein eine Transformation von Sexualität in die Phänomene von Liebe und Hass denken. Diese gehören vielmehr einer anderen Entwicklungslinie an, welche sich durch die Genese eines Selbstbestimmts und deren wichtigste Etappen Narzissmus und Ödipalität mit jeweils spezifischen Beziehungsformen zum kleinen anderen einerseits und zum großen anderen andererseits darstellen. Da die Befriedigung der ersten Bedürfnisse eines Säuglings, wie etwa das Stillen des Hungers, nur mittels einer anderen Person erfolgen kann, stellt sich der Befriedigung eine Macht entgegen, über die die Mutter verfügt, indem sie das benötigte Objekt, etwa die Brust, gewähren oder vorenthalten kann. Genau auf diese Macht, die sich vor die Befriedigung des Bedürfnisses stellt und die das Bedürfnis vermöge ihres Privilegs des Schenkens oder der Verweigerung transzendiert, zielt das, was man den Anspruch nennt. Der Anspruch ist somit im Wesentlichen nicht auf konkrete Gegenstände gerichtet, sondern ist eigentlich Anspruch auf Anwesenheit. Aber auch zum Schutz vor Identitätsverlust auf Abwesenheit eines anderen. Gleichzeitig stellt dieser Liebesanspruch eine Quelle des Hasses dar, gespeist aus Abhängigkeit und aus einem Ressentiment gegenüber einem allmächtigen anderen. Darin ist der Ursprung des Neidphänomens zu sehen, in dem der Impuls des Neides bekanntlich nicht auf ein begehrtes Objekt gerichtet ist, sondern auf die Destruktion eines anderen zielt, welcher sich gegenüber einem eigenen Unvollständigkeitsgefühl in einem tatsächlichen oder vermeintlichen Zustand der Vollkommenheit befindet. Sofern im Begehren der Trieb über den Anspruch als Eintritt in die Verbindlichkeit des Sprechens durch die Einführung der Signifikanten gegangen ist, hat er seine ursprünglichen Objekte aus den Augen verloren. Findet er an keinem Objekt mehr eine erfüllende Befriedigung und trachtet immer nach einem anderen. Auf dieser Ebene bedeutet das Begehren in seiner Bestimmung als das Begehren des anderen einerseits, dass dem Menschen aufgrund des Inzestverbots ein ursprüngliches Liebesobjekt versagt worden ist, sodass er an allen nachfolgenden Substituten nie wirklich Halt finden kann. Andererseits, dass sein Begehren das Begehren des anderen begehrt und dass sein durch die Sprache gegangenes Wünschen deren Gesetz der Unabschließbarkeit übernommen hat. Wie schon angedeutet, ist hinsichtlich der Beziehung zum mütterlichen anderen zu berücksichtigen, dass es neben der Trennungsangst auch dessen Gegenteil, nämlich Intrusionsangst gibt, dass in den phantasmatischen Modalitäten des Einverleibtwerdens, des Verschlungenwerdens und des passiv erlebten Eindringens in seiner ganzen horrifizierenden Wirkung zum Ausdruck kommt. Wohl kaum eine Mutter ist davor gefeit, auch eine aktive und bedrohliche Rolle in diesem Phantasma einzunehmen, zumal das Kind in seiner phallischen Funktion für sie nicht nur ein Objekt des Begehrens und der Liebe darstellt, sondern auch ein komplementäres Element innerhalb eines Phantasmas von vermeintlicher Vollkommenheit, von dem sie sich nicht ohne gewisse Gewalt an sich selbst trennen kann. In dieser Situation tritt eine Instanz in Funktion, die wir mit Lacan als die Instanz des symbolischen Vaters bezeichnen, womit alles das gemeint ist, was die Mutter außer dem Kind noch begehrt. In der Bekräftigung einer impliziten mütterlichen Ethik im Sinne der Forderung, du sollst dein Produkt nicht reintegrieren, ist dieses in die kindlich-mütterliche Dualunion intervenierende dritte Element, die meist die Figur des realen Vaters ist, nicht nur rivalisierend und gefährlich, sondern es stellt auch eine Stütze und einen Schutz für das Kind dar. Um es noch einmal zu verdeutlichen, die Problematik narzisstisch-dyadischer Beziehungen liegt darin, dass dieser Beziehungsmodus ständig durch die Ununterschiedenheit und durch die Verwechslung des Selbst mit dem anderen charakterisiert ist. Das gerade erworbene primordiale Ich ist zerbrechlich und flüchtig. So ist auch die Einheit des Körpers als einer totalen Gestalt ständig vom Auflösungsprozess bedroht, welcher als nachträglich gebildete Erfahrung im sogenannten Phantasma des zerstückelten Körpers zum Ausdruck kommt. Liebesbeziehungen, welche vorwiegend auf einer solchen imaginären Beziehung zum anderen beruhen und deren Attraktionsfaktor in einem Ähnlichkeitsbezug nach dem Muster eines gleich und gleichgesellt sich gern liegt. Freud hat hier bekanntlich von einer narzisstischen Partnerwahl gesprochen, sind deshalb auch immer prekär, weil ihre libidinöse Grundlage von den aggressiven Faktoren des Rivalisierens, des Neides sowie der Angst vor dem Identitätsverlust durch die entfremdende Wirkung der Ähnlichkeit subvertiert wird. So schlägt dann die Faszination des Gleichen, die der Begegnung mit sich selbst im anderen innewohnt, sehr schnell in Hass und Verfolgung bis hin zu den pathologischen Bildungen des Paranoiden um. Anders hingegen jene sozialen Beziehungen, die sich auf der Komplexität des Ödipus-Komplexes begründen und aus den primären Objekten eine Mutter und einen Vater hervorgehen lassen und die schließlich die Menschen in eine weibliche und in eine männliche Hälfte teilen. Damit wird aber auch die eigene Identität als eine sexuelle determiniert. Während in der narzisstischen Objektbeziehung das Objekt des Begehrens und das Objekt der Identifizierung zusammenfallen, wird durch die Differenzierung eines mütterlichen und eines väterlichen Objekts diese Beziehung aufgespalten. Sofern zwischen beiden ein gegenseitiges Begehren vorhanden ist, identifiziert sich, wenn der Eltern vorhanden ist, identifiziert sich das Kind mit einem der beiden Objekte und begehrt von dieser Position aus das jeweilige andere Objekt. Als Ort der Sprache und der Differenz und als sexuiertes Wesen wird so der andere zu einem wirklich anderen. Auf diesem Niveau funktionieren Paarbeziehungen nach dem Prinzip Gegensätze ziehen sich an, einander an. In dieser Hinsicht hat Freud bekanntlich von einer Partnerwahl nach dem Anlehnungstyp gesprochen, womit er meinte, dass sich hier die Ich-Erhaltungstriebe und die Sexualtriebe aneinander lehnen würden. Man sollte nun aber nicht der Illusion verfallen, dass man damit nach der Hölle der uranfänglichen Macht und Hilflosigkeit und des sogenannten reinen Schmerzes der Existenz im bedeutungsfreien Raum des Realen und nach dem durch Aggressivität bestimmten Fegefeuer der imaginären bzw. narzisstischen Symbiose in den Himmel der idealen Liebe gelangt wäre. Denn der Bildung des idealen Paares stellt sich vor allem die Tatsache in den Weg, dass es kein proportionales Verhältnis zwischen den Geschlechtern gibt, das etwa nach einem Schlüssel-Schloss-Prinzip wenigstens vorübergehend das Gefüge einer glücklichen Ganzheit ergeben würde. Darin liegt die Bedeutung des viel zitierten Satzes Lacans, il n'y a pas de rapport sexuel. Sofern die Geschlechterdifferenz von einem androzentrischen bzw. phallozentrischen Diskurs getragen ist, wobei die grundsätzliche menschliche Seinsverfehlung als struktureller Mangel dadurch verleugnet wird, dass dem einen Geschlecht Vollständigkeit und dem anderen Unvollständigkeit zugesprochen wird, wird nicht nur das soziale Geschlecht von den zwei prinzipiellen unbewussten Phantasmen über das jeweils andere Geschlecht subvertiert, sondern auch deren Liebe zueinander. Indem sich, durchaus nicht notwendigerweise bewusst, der Mann als ganz und die Frau als nicht ganz betrachtet, kann der Mann nur dann zu einem vollständigen weiblichen Objekt gelangen, wenn er alle Frauen besitzt, was dann als die Grundlage eines allgemeinen männlichen Donjuanismus und damit als typisches unbewusstes Phantasmas des Mannes gegenüber der Frau gelten kann. Im Gegensatz dazu glaubt die in diesem Diskurs stehende Frau, dass es den einen als Vollkommenen gibt, was zur Fantasie des Märchenprinzen und analoger mythischer Vorstellungen Anlass gibt. Das Teuflische für den Mann hinsichtlich dieser Konstellation liegt dann auch darin, dass es letztlich nicht er ist, an den das Begehren gerichtet ist. Oder wie Lacan es formuliert, dass wir Männer uns immer damit abfinden müssen, dass uns unsere Frauen mit irgendeinem Gott betrügen. Eine Behauptung, die er auch anhand des Amphitryon-Themas recht treffend exemplifiziert hat. In seiner grundsätzlichen Angst vor dem Begehren der Frau, hinter der sich die unerschütterliche und unauflösliche Macht des mütterlichen Objekts verbirgt, in seiner dem Penisneid korrelierten Penisangst und in seiner Verstrickung mit dem phallischen und organbezogenen Genießen, konzentriert sich das Liebesphantasma des Mannes auf den weiblichen Körper, dessen Idealtyp des Superfemininen uns eindringlich von Transvestiten vorgeführt wird. Demgegenüber die Frau, die in ihrer Entwicklung einen Objektwechsel durchführen muss, wodurch sie an ihr männliches Liebesobjekt weniger gebunden ist. Sie ist eher beziehungsorientiert und ihr Streben ist nicht so sehr auf Körper und Orgasmus gerichtet, als vielmehr auf den Wunsch, die ideale Liebe zu verkörpern. Daraus folgt, dass der Fetischismus die typische Perversion des Mannes und die Erotomanie die typische Perversion der Frau ist. Sofern also schon in Liebesbeziehungen grundsätzlich etwas schiefläuft, so kann diese Schieflage durch das Hineinwirken neurotischer Entwicklungen und Persönlichkeitsstörungen noch eine wesentliche Verschärfung erfahren, wodurch die diversen partnerschaftlichen Institutionen einen Charakter annehmen können, die mit dem Begriff Quälgemeinschaften oft treffend gekennzeichnet sind. Unter der Wirkung der symbolischen Ordnung, welcher die Ödipalität geschuldet ist, entfalten sich Liebesbeziehungen, in welchen das sexuierte männliche und weibliche Subjekt verschiedene Positionen einnehmen. In ihrer übertragungsneurotischen Übersteigerung hat sie Freud dem zwangsneurotischen einerseits und dem hysterischen andererseits zugeordnet. Da sich diese Kategorisierung aber nicht unbedingt auf die Gegensätze von Mann und Frau reduzieren lässt, sollte man eher von maskulinen und femininen Positionen sprechen. Sie sind in Dreiecksbeziehungen eingebettet, die in einer mehr oder weniger diskreten Form auch das allgemeine Liebesleben der Erwachsenen charakterisieren. Objektbeziehungstheoretisch sind dafür zunächst die entsprechenden Subjektpositionen und Grundphantasmen in Erwägung zu ziehen, die Bruce Fink sehr anschaulich dargestellt hat. Ich verweise ein wenig darauf, obwohl ich hier ein näheres darauf eingehen nicht vollziehen kann. Es sei nur so viel hervorgehoben, dass die Subjektposition des hysterischen Subjekts, welches sich vorwiegend der Produktion von Begehren widmet, darin besteht, welches in Beziehungen zum Objekt und zum anderen sich selbst als Subjekt zu streichen. Darin besteht, in Beziehungen zum Objekt zu werden und zum anderen sich selbst als Subjekt zu streichen, um stattdessen den Platz eines vom anderen begehrten Objekts einzunehmen. Da die Struktur mit dem Mangel verknüpft ist und in die phallisch-genitale Trieborganisation eingebettet ist, besteht das Grundphantasma in der Frage, bin ich Mann oder Frau? Demgegenüber streicht das jedem Begehren widerwillig und abneigig eingestellte zwangsneurotische Subjekt in seinem Streben nach dem Objekt den anderen durch, mit dem er sich aber auch identifiziert, sodass sein Grundphantasma auf ein bin ich tot oder lebendig hinausläuft. Während das hysterische Subjekt vorwiegend vom unbefriedigten Begehren lebt, ist der Zwangsneurotiker durch ein unmögliches Begehren gekennzeichnet. Würde er seinem Begehren nachgeben, so würde sich auch seine Angst vor der Abhängigkeit vom anderen steigern, was für ihn die Angst vor seiner Auslöschung als Subjekt bedeutet. Deshalb werden oft Liebesbeziehungen zu unerreichbaren Menschen gesucht oder aber die Standards für etwaige Partner werden so hochgeschraubt, dass sie kaum jemand erfüllen kann. In sexuellen Beziehungen werden die Partner auch häufig durch andere in der Fantasie ersetzt, während sich das hysterische Subjekt eher selbst durch eine andere Person ersetzt. Ich streife kurz die hysterische Dreiecksbeziehung. Die spezifischen Dreiecksbeziehungen in neurotischen Liebesverhältnissen prägnanter herausarbeiten, stellt Bruce Fink zunächst für die Hysterie fest, dass der von Freud der Traum von der schönen Metzgersfrau die typische Konstellation anschaulich illustriert. Demnach wird auf Frauen verwiesen, die ihr ganzes Augenmerk auf jene anderen Frauen richten, für die sich ihre Partner tatsächlich oder vermeintlich interessieren. Die bohrende Frage dabei ist, wie dieser Mann, der mich zu lieben beteuert,
in einer anderen Frau etwas zum Lieben finden kann. Was hat sie, was ich nicht habe? Es ist unschwer, hier den Widerhall der alten Frage zu erkennen. Warum liebt Mama die Papa die Mama und nicht mich? Das Interesse an diesen infamen Frauen kann sich schließlich derart zur Faszination, aber auch zur Nachahmung steigern, dass die Rolle des Geliebten, aber auch seiner tatsächlichen Vorlieben zu Nebensachen werden. Das wahre Ziel dieser Bemühungen besteht letztlich darin, jede Befriedigung des Geliebten zu verhindern, um sein Begehren offen und lebendig zu erhalten, da auch ihre Existenz an dieses unbefriedigte Begehren geknüpft ist. Damit muss aber auch sie selbst auf Befriedigung verzichten. Im ständigen Abtasten und Erspüren dessen, was das Interesse des Partners an einer anderen Frau ausmachen könnte, offenbart sich aber auch ihr Verlangen, durch diese Frau das Geheimnis der Feminität zu ergründen und danach zu streben, so wie sie zu werden und damit zur wahren Essenz der Frau zu gelangen. Die zwangserotische Dreiecksbeziehung. Auf einer anderen, aber der ersten nicht unähnlichen Bühne inszeniert sich die zwanghafte Dreiecksbeziehung, die auf die freudsche Erfahrung zurückgreifen kann, dass gewisse Männer sich nur dann in Frauen verlieben können, wenn diese bereits in Beziehungen mit anderen Männern involviert sind. Als Wiederholungseffekt des ödipalen Dreiecks steht dabei nicht die Faszination für eine bestimmte Frau im Zentrum, sondern die strukturelle Situation selbst. Sobald aber diese Konstellation kollabiert und es zu einer Auflösung des Paares, der besetzten Frau und des besitzenden Mannes kommt, verflüchtigt sich auch das Interesse des Liebenden an der Geliebten, welches nur durch die hoffnungslose Unmöglichkeit dieser Beziehung aufrechterhalten werden kann. Dieses unmögliche Begehren impliziert, dass nicht die Frau eines anderen Mannes im libidinösen Zentrum des Aktionsfeldes steht, sondern es ist der andere Mann selbst, der die Sache am Laufen und den Liebhaber in Erregung hält. Anders gesagt, bewusst fasziniert ihn die Frau des anderen Mannes, unbewusst hingegen ist es der Kampf mit dem anderen Mann, der ihn fasziniert. Selbstverständlich sind es nicht nur Männer, die sich in solchen Dreiecksbeziehungen bewegen, so wie es auch nicht nur Frauen sind, welche die hysterische Variante leben. Nur noch einige Bemerkungen, die die Liebe als ein Wunder erscheinen lassen. Es besteht nun die berechtigte Frage, ob wir mit diesem Parcours durch semantische Felder und durch die Landschaften eigener und geborgter Erfahrungen tatsächlich etwas vom Wesen der Liebe erfasst haben, an dem man sich einigermaßen festhalten könnte. Obwohl Aristophanes mit seiner Fabel des Kugelmenschen im Diskurs des Gastmahls einen Beitrag lieferte, der nicht wirklich ernst genommen wurde und der wie eine poetische Girlande anmutet, scheut Lacan nicht davor zurück, die Liebe ebenfalls in den Bereich des Mirakels, des Wunders, des Mythos zu verweisen. Das Wundersame offenbart sich nun für ihn darin, dass unsere Liebe Erwiderung erfährt, dass die oder der geliebte andere fast gleichzeitig auf uns zugreift, ein Phänomen, das letztlich nur durch eine Allegorie fassbar ist. Lacan wählt in einer verkürzten Version dieser allegorischen Darstellung unter anderem das Bild einer Hand, die nach einem Holzscheit greift, das sich im Moment der Berührung entflammt, dass aber in dieser Flamme im selben Moment eine andere Hand erscheint, welche die erste Hand ergreift. Wohlgemerkt, es ist nicht direkt der andere und auch nicht direkt seine Hand, auf welche die liebende Hand zugreift. Sie muss vielmehr mit eigenem Feuer ein Objekt entflammen lassen, das auch von der zweiten Hand erfasst werden kann. Dieses Objekt, so Lacan, sei aber nichts anderes als das reine Begehren. Die Liebe ist gegenseitig in dem Sinn, dass wir in uns und im anderen etwas lieben, das mehr ist als wir oder der andere selbst. Also dieses legendäre, obskure Objekt des Begehrens. Liebe zündet im selben Augenblick, in dem sie begonnen hat, im anderen aufzuflammen. Auf dieser Wechselbezüglichkeit begründet sich sowohl die Hoffnung als auch die Angst des Lebenden, des Liebenden. Wenn ich das Wagnis auf mich nehme und dem anderen meine Liebe eingestehe, so laufe ich doch Gefahr, dass meine Liebeserklärung auf Desinteresse oder Zurückweisung stößt und dass ich mich dadurch zutiefst beschädigt fühle, weil es meine Liebe zerstört, die als unerwiderte Liebe noch gar nicht Liebe gewesen ist. Lacans Behauptung, dass man in der Liebe etwas gibt, das man nicht hat, würde bei Aristophanes auf Widerspruch stoßen. Vertritt er doch im Gastmahl die Meinung, dass man diesbezüglich einem anderen nicht etwas geben könne, was man selbst nicht habe. Aber ist es nicht tatsächlich so, dass im Liebespaar nur der jeweils Geliebte etwas hat, was ihn offensichtlich liebenswert macht, der Liebende ihm aber nur sein Begehren und damit seinen Mangel, also ein Nichthaben, schenken kann, da es doch kein Begehren geben kann, wo es nicht Mangel gibt. Mir zu gestehen, dass mir etwas fehlt, bedeutet schon eine narzisstische Kränkung. Wenn aber dieses Bekenntnis in der Geschenkpackung eines Begehrens vom anderen zurückgewiesen wird, so ist das Idealbild meines Selbst, das ich in mir trage, als Ganzes, das heißt als das einer Liebe würdige Fundament meiner Existenz in Frage gestellt. Meine im Ideal-Ich verankerte Selbstliebe also, welche nur durch die Bestätigung eines anderen entstanden ist und welche stets auf seine Erneuerung von dessen Ort aus angewiesen ist. Liebe in der Analyse. In diesem Zusammenhang sollte man aber nicht der Versuchung erliegen, Analysanden davon zu überzeugen, dass sie durchaus der Liebe des anderen würdig wären. Es wäre aber auch verfehlt, darauf zu drängen, Liebeserklärungen ihrerseits abzugeben. Wichtig ist vielmehr, ihnen bewusst zu machen, was sich hinter allen Liebeserklärungen verbirgt, nämlich der Mangel, das heißt die Kastration. Dieser Hinweis schließt aber nicht die Bedeutung der Liebe innerhalb der Analyse aus. Ihre zentrale Stellung im Freudschen Dispositiv ist unbestreitbar, da sich ja das Feld der Übertragung, auf dem der Kampf gegen die Neurose gewonnen werden muss, sehr bald als ein Terrain gezeigt hat, auf dem die Liebe ihre Streiche spielt. Wie aber mit diesen Liebesmanifestationen umzugehen ist, in welcher Weise das intime Paar seine entsprechenden Regungen organisiert, ist selbstverständlich schwieriger zu beantworten. Und viel schwieriger, wenn es um das Begehren auf dem Platz des Analytikers geht und um die Art und Weise, wie er darauf antwortet, was ihm von der anderen Seite her entgegengebracht wird. Wenngleich die Behandlung dieses Fragenkomplexes den Inhalt für einen weiteren Beitrag darstellen würde, sei eine kleine Blitzlichtaufnahme gestattet, die uns noch einmal die legendäre platonische Veranstaltung in Erinnerung ruft. Wenn sich Lacan 1960-61 in seinem Seminar 8 eingehend mit der Übertragung auseinandersetzt, stellt er auch nachdrücklich die Frage nach dem Begehren des Analytikers, um den Charakter der Übertragungsliebe zu erhellen. Beigezogen wird, um es noch einmal zu sagen, dass das Gastmahl des Platon, eine fiktive Erzählung, bei welcher bekanntlich 8 Persönlichkeiten zur Würdigung des Gottes Eros ihre Theorien über Liebe und Erotik vortrugen. Bemerkenswert in unserem Zusammenhang ist vor allem der Beitrag des Sokrates, der als Schlussredner seine Ausführungen im Namen Diotimas vorträgt, einer weisen Frau, deren Sichtweisen und Belehrungen über die Liebe er sich zu eigen gemacht hat. Die Reihe der Reden endet überraschenderweise damit, dass der prominente und für seine außergewöhnliche Schönheit gerühmte Politiker Alkibiades am Ende des Beitrages des Sokrates betrunken das Haus betritt und eine Lob- und Liebesrede auf Sokrates anstelle einer Würdigung des Eros selbst anstimmt. Sokrates weist die Liebesäußerung zurück, da er ein höchstes Gut und ein Objekt begehrt, das ihm eine Distanz zu den fleischlichen Begierden gestattet. Das Agalma, dessen Nähe zum Ding bei Freud, welches Lacan mit Nachdruck wieder aufgreift, kaum verkannt werden kann. Lacans Zugang zum Gastmahl besteht der Hauptsache nach darin, dass er nicht auf die bewussten Begehrenshaltungen der Teilnehmer eingeht, sondern dass er Sokrates als den Interpreten des Begehrens seiner Schüler einsetzt. Damit wird er zum Psychoanalytiker avant la lettre, weil er sich nicht in Enthaltsamkeit zugunsten der Philosophie übt, sondern dem Alkibiades deutet, dass nicht er Sokrates, sondern Agathon das wahre Objekt seines Begehrens ist. Somit erscheint die Übertragung aus dem gleichen Stoff gewebt wie die gewöhnliche Liebe, aber sie ist artifiziell, weil sie sich unbewusst auf ein Objekt richtet, welches ein anderes Objekt reflektiert. Daraus sollte sich später Lacans Darstellung der Übertragung als die Realisierung einer Operation ergeben, die sich insofern als ein Täuschungsvorgang erweist, als der Analytiker vom Analysanten in die Position eines Sujet supposé savoir gebracht wird. Dass ihm also vom Analysanten ein absolutes Wissen unterstellt wird. Damit wird nicht nur die Realisation des Unbewussten ins Werk gesetzt, sondern auch die Liebe sowohl mit dem Trieb als auch mit dem Wissen kurzgeschlossen. Nichtsdestotrotz positioniert die analytische Situation den Analysanten an dem Platz des geliebten Objekts, besser gesagt des zu liebenden Objekts, zumal er sich doch als liebenswert darstellen möchte. Tatsächlich betrachtet ihn der Analytiker als jemand, der wichtig ist und hört ihm zu, wie ihm vielleicht noch niemand zugehört hat. Wie Sokrates wirft der Analytiker eine Unmenge von Fragen auf, ist er doch wie er in der Position der Doctor Ignorantia, der gelehrten Unwissenheit. Durch das Stellen der richtigen Fragen stellt er den Mangel im Analysanten heraus, der sich dadurch gezwungen sieht, im Analytiker die richtigen Antworten zu vermuten. Da er nicht weiß, dass letztlich nur er selbst sie weiß, da sie ihm unbewusst sind. Daraus eben erwächst jener Aspekt der Übertragung, der den Analytiker als Subjekt dem Wissen unterstellt wird, erscheinen lässt. Wenn der Analysant dann aber auch in die Position des Liebenden gelangt, dann aus dem Grund, dass er auch glaubt, dass irgendetwas im Analytiker existiert, das seinem viel tieferen Mangel entspricht. Etwas von der Art des Alkibiades, von der Art, das Alkibiades als Agalma in Sokrates zu entbergen versucht. Etwas von fast göttlicher Anziehungskraft. Es war auch dieses Agalma, das Lacan dazu veranlasste, sein Konzept des Objekts A zu entwickeln. Die Durchquerung des Phantasmas als Aufgabe und Ziel der Analyse ist mit diesem Objekt, welches wiederum dem Ding entspricht, aufs Innigste verbunden. Selbstverständlich sollte der Analytiker nicht darauf aus sein, als Person geliebt zu werden, auch nicht als Statthalter des Objekts A, sondern vielmehr als dessen Ursache. Wenn wir bisher der Hauptsache nach, und damit komme ich zu einem vielleicht schon erwarteten Schluss, wenn wir bisher der Hauptsache nach Liebe auf Entwicklungs- und Reifungsprozesse der Individuen zurückgebunden haben, soll schließlich der kulturgeschichtliche Einfluss darauf nicht ganz unerwähnt bleiben. Denn auch Liebeskulturen sind epochenbestimmend, wenn wir etwa an Zeiten der romantischen Liebe, der höfischen Liebe oder aber an die für unsere Gegenwart postulierte Liebe in Zeiten der Einsamkeit denken. Die kulturelle Bedingtheit der Liebe hat übrigens La Rochefoucauld überspitzt zum Ausdruck gebracht, als er schrieb, wie viele Leute hätten niemals geliebt, wenn sie nicht von der Liebe sprechen gehört hätten. Sofern Liebe als zwischenmenschliches Phänomen in der Begegnung zweier Begehren besteht, die sich wiederum auf ein Begehren nach einem nur bedingt erfassbaren Objekt auf beiden Seiten der Liebenden beziehen, ist es nicht auszuschließen, dass dieses Objekt das Begehren selbst betrifft und als solches den Hauptanteil liebenden Verhaltens bestimmt. Damit wird die Ars Amandi zur L'art pour l'art und die Liebe selbst zu einer Amour pour l'amour, die ein Herzstück dessen darstellt, was sich als höfische Liebe versteht. Andreas Capellanus oder auch André de Chapelain, Geistlicher und Autor am Hofe des Königs Philipps II. Von Frankreich, verfasste 1186 im Auftrag von Marie de France, Gräfin von Champagne, De Amore, ein Traktat der Liebe, welches eine Sonderstellung im Rahmen der Auseinandersetzungen mit dem Phänomen der höfischen Liebe einnimmt. Weniger radikal als die Mysterienschulen der Katharer wurde das Buch wegen seines realistischen und bisweilen zynischen Tons von manchen sogar als ein Antidot gegenüber der höfischen Liebe bezeichnet und durfte sich bald einer weiten Verbreitung mit Einflussnahmen auf das sittliche Leben auch außerhalb Frankreichs erfreuen. Im zweiten Teil des Traktats berichtet der Autor über 21 Liebesgerichtsurteile, ausgesprochen von einem Liebesgerichtshof, dessen Gründung allem Anschein nach auf die Auftraggeberin des Buches, Marie de France, zurückzuführen ist. Diese Institution, die bald Nachahmer fand, verstand sich als regelbestimmend für die Korrektheit und Eleganz dessen, was unter den Bereich der Liebe und des Liebeswerbens fiel und bestand aus gerichtsähnlichen Versammlungen von Edelfrauen und Edelmännern am Hofe der Gräfin. Ihre Urteile und Beschlüsse, ausgesprochen von einer jeweiligen Gerichtsvorsitzenden, waren weder verbindlich noch strafverfolgend, konnten aber Schmähungen und Ächtungen entsprechend das weitere Liebesleben und Liebeswerben der Verurteilten empfindlich beeinträchtigen und bisweilen sogar verunmöglichen. Zum Teil des Salons des 17. Jahrhunderts vergleichbar, dienten diese Veranstaltungen auch dem Amüsement und der Unterhaltung und auch dem Studium verschiedenster konfliktbeladener Liebesgeschichten. Die von der Domina ausgesprochenen Verdikte betrafen sowohl Männer, die in ihrem Liebeswerben das Maß des Erlaubten überschritten hatten, als auch Frauen, die sich in ihren außerehelichen Beziehungen nicht adäquat zu deren Codes verhielten. So berichtet Capellanus von einer Verhandlung, bei welcher eine Gräfin der Unredlichkeit bezichtigt wurde, weil sie zwar von ihrem Liebhaber geliebt werden wollte, aber nicht dazu bereit war, ihm auch ihre Liebe zuteil werden zu lassen. In einem anderen Beispiel ist der Kläger ein Mann, der in einer Schlacht ein Auge verloren hatte und daraufhin von der Geliebten als wertloses Geschöpf betrachtet wurde, dessen Anblick nur schmerzhaft sei. Das Gericht entzog wiederum der Frau die Ehrbarkeit, hatte sich doch dem Liebhaber ihre Liebe verweigert, nachdem er sich als mutiger Kämpfer ohne sein Verschulden eine zu erwartende Verstümmelung zugezogen hatte, wobei gerade der Wagemut eines Mannes das Feuer der Liebe bei einer Frau entzünden und ihr Begehren auch anfachen sollte. Verhandelt wurde auch das Schicksal eines scheuen Mannes, der einen anderen Mann gefunden hatte, um ihn als Vermittler in einem angestrebten Liebesabenteuer zu gewinnen. Was aber damit endete, dass der Vermittler nicht davor zurückschreckte, die Frau selbst zu verführen. Die Gräfin von Champagne soll folgendes Urteil gefällt haben. Zitat: Lasse man doch diesen hinterhältigen Liebhaber, also den Vermittler, der eine seinen Trachten entgegenkommende Frau gefunden hat, zumal sie keine Scham zeigte, dieser ausnützerischen Tat zuzustimmen, Lasse man ihm doch das Genießen seiner über böse Mittel erreichten Liebe. Und lasse man auch sie diesen Freund genießen, dem gegenüber sie sich als so willfährig erwiesen hatte. Aber beide müssen aus der Liebe jedweder anderen Person ausgeschlossen bleiben. Und weder sollte sie zu einer Versammlung der Hofdamen, noch er zu einer solchen des ritterlichen Hofs eingeladen werden, da er gegen die Standesordnung der Ritter und sie gegen die Ehre der Ladies verstoßen hat. Zitat Ende. Was zunächst bei der Schilderung dieser kurios anmutenden Gerichtsverfahren deutlich zum Ausdruck kommt, ist die schon eingangs erwähnte Tatsache, dass die Liebe zwischen menschlichen Wesen nicht eine einfache, automatische, biologisch determinierte Angelegenheit von Gefühlen und Verhaltensweisen, sondern vielmehr eine hochkodifizierte Aktivität darstellt, welche von Männern und Frauen gemachte Konventionen, Regeln, Abmachungen, Abläufe in Bezug auf einen Endzweck einschließen. Das biologisch bestimmte Ziel von männlich-weiblich Beziehungen im Reich der Tiere ist klarerweise die Erhaltung der Gattung. Viele der Reglements und Konventionen, die in verschiedenen historischen Epochen und Kulturen zur Regulierung der menschlichen Liebe zusammengestellt sind, haben nur wenig oder gar nichts mit Reproduktion zu tun. Insbesondere nicht in der Periode der höfischen Liebe, in welcher die Sexualbeziehungen ihrerseits weitgehend ausgeschlossen waren und die Zeugung von Kindern außerhalb der Ehe alles andere als ein explizites Ziel darstellte. Der Aktualitätswert dieser Liebesgerichtshöfe besteht auch in jenen gegenwärtigen Bestrebungen, Liebesverhältnisse auf ihre Prekarität hin neu zu bestimmen. Dies aber nicht nur hinsichtlich ihrer Legitimität und Korrektheit, sondern auch mit der Absicht, sie in einen weit gefassten Rahmen von Legalität und Illegalität unter das Verdikt von gerichtlichen Strafen zu stellen. Dieses vor allem unter den Hashtag MeToo global populär gewordene Bestreben ist sicherlich der Ausdruck neuer, allerdings oft überzogener und nicht widerspruchsfreier Moralvorstellungen innerhalb eines radikalisierten Geschlechterkampfes und eines Ringens um alternative Geschlechtsidentitäten. Andererseits ist darin aber auch der Ruf nach einer Restauration der Liebe hörbar. Einer Liebe, die sich in einer der Dekadenz und der Perversion nicht abgeneigten Gesellschaft entfremdet hat. Einer Liebe, deren Eros zugunsten einer weit verbreiteten Pornografie in den Hintergrund getreten ist. Einer Liebe, die unter dem Diktat der alles beherrschenden Ökonomie zu einer bestellbaren Ware geworden ist, die sich nach dem Modus will haben, dem Anspruch stärker verpflichtet fühlt als dem Begehren nach gegenseitigem Begehren. Und angesichts bedeutsamer gewordener Kategorien als jener der Liebe lässt sich der Seufzer eines Woody Allen vernehmen, den ich so gerne zitiere und der in einem seiner früheren Filme von der bemerkenswerten Behauptung geprägt ist. Bis vor einiger Zeit war der schönste Satz im Leben, ich liebe dich. Heute ist es der Satz, es ist gutartig. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, danke schön für diesen Vortrag. Wir können noch